meine Damen und Herren, ja, mit der Angst. Das vorige Jahrhundert war so das Jahrhundert der Angst, aber ich möchte davon ausgehen, dass es erstmal tatsächlich eine Grundbestimmung des Menschen überhaupt ist, weil sie untrennbar von dem Begriff der Freiheit ist. Man könnte noch einen Schritt zurückgehen und so sagen, dass zur Tugend der Tapferkeit gehört, dass man Furcht und Angst hat. Deswegen ist die Tugend der Tapferkeit keine Tugend, die Gott haben kann, also nachdem er Mensch geworden ist, und auch die Engel nicht. Das ist also die einzige Tugend, die nur Menschen haben können, die Tapferkeit. Weil die Tapferkeit eine Antwort ist auf die Bedrohung durch den Tod. Darum ist das von den vier Kardinaltugenden die Tugend, die nur Menschen haben können und nicht andere. Wer keine Angst hat, keine Furcht hat, der kann gar nicht tapfer sein. Das sagt Thomas so. Das geht gar nicht. Dann kommt auch die Gefahr hinein, dass man dann, jede Tugend ist ja so die Mitte zwischen zwei Lastern, zwischen zwei Fehlformen. Die Tapferkeit steht zwischen der Feigheit auf der einen Seite und der Tollkühnheit auf der anderen Seite. Wenn also nicht die an der richtigen Stelle Angst hat, das kann gar nicht gehen. Und auch Angst, ich mache zunächst mal keinen Unterschied zwischen Angst und Furcht, weil die Sprache es auch nicht macht. Auch die Angst Gott gegenüber. Jesus sagt das ganz deutlich, habt nicht Angst vor denen, die den Leib töten können, sondern habt Angst vor dem, der Leib und Seele ins Verderben stürzen kann. Das ist von der Gottesfurcht die Rede. Heute ist so bei vielen Theologen so, dass man sagt, nein, Gott ist ja der liebe Gott, da muss man gar keine Angst haben. Wenn das so einfach wäre, dann muss man sich wundern, warum die Engel immer als allererstes sagen, keine Angst, keine Angst. Weil erstmal, wenn Gott auftaucht oder das Göttliche auftaucht, dann bricht natürlich Panik aus, weil das nicht unser normaler Umgang ist. Genau wie auch zum Menschen die Distanz und die Angst vor Fremden dazu gehört, weil ich ja eben nicht weiß, wie können wir uns verständigen, was hilft, was nützt. Also zunächst mal, wenn der Papst eben sagt, wir sollen keine Angst haben, ist es nicht ein Zeichen bloß von mangelndem Glauben, wenn man Angst hat oder Furcht hat. Jesus war kein Stoiker. Er hat auch Angst vor Leiden und Sterben gehabt. Und wir müssen nicht heldenmütiger sein als er. Das ist das Tolle, wenn man Christ ist. Es kann einem erspart sein, weil er diese Angst schon für uns übernommen hat. Das kann sein, aber er kann jemanden auch gerade daran teilhaben lassen. Es ist beides möglich, das ist vorher nicht angebbar. Es wäre völlig falsch zu sagen, Angst ist Mangel an Glauben. Sondern die Frage ist, wie ich damit umgehe. Nochmal, in der deutschen Sprache macht man an sich keinen Unterschied zwischen Angst und Furcht. Hegel hat die Furcht so als das eigentlich Absolute gegenüber dem Tod betrachtet und die Angst eher als die Reaktion auf konkrete Gefahren benannt. Das genau wird umgedreht durch Kierkegaard und von dem her ist dann in die Philosophie gekommen, was eben dann zur Existenzphilosophie gehörte, bei Heidegger und so zu sagen, Angst, Furcht ist die Reaktion auf eine konkrete Bedrohung. Ein Feind, ein Unglücksfall, ein wildes Tier oder was auch immer. Und darauf habe ich dann mit Tapferkeit zu reagieren. Angst, sagt dann Heidegger mit Kierkegaard, kennt eigentlich keinen konkreten Anlass. Deswegen kann man der Angst auch nicht mit konkreten Anlässen kommen. Man kann nicht sagen, da ist ja die Erde da und die hält dich doch oder so. Wo ich dann nur dran denken muss, vor ein paar Jahren, als ja auch bei uns die Erde etwas gebebt hat, wo mir dann ein geistiger Freund erzählt, er war gerade in einer Meditationsübung mit so Leuten zusammen und die meditierten gerade so über die tragende Erde, nicht? Und dann fing die an zu wackeln. Das ist dann so ein Punkt, nicht? Und wo man deswegen Menschen in ihrer Angst auch nicht sagen kann, jetzt hab dich doch nicht so, es gibt die Naturgesetze und alles das. Genau das ist ja die Frage, ob das trägt oder hält. Da braucht man schon etwas anderes. Das Wort Angst hat was mit Engel zu tun. Und tatsächlich gehört es zum Menschen, dass er in die Enge gerät. Das erste ist ja schon, dass wir da sind unter anderen. Also ungefragt ist man in der Welt und da sind schon lauter andere Leute da. Und die sind ja nicht nur einfach so da, sondern die beurteilen einen ja. Nicht? Also diese Grenze, die immer schon da sind, ich kann nicht einfach, bin ich alleine in der Welt und kann dort machen, was ich will, sondern ich stoße immer schon auf Erwartungen, Voraussetzungen, Vorschriften seitens anderer Leute. Und ich habe mir weder die Leute ausgesucht, noch die Vorschriften, ich habe mir noch nicht mal mich ausgesucht. Nicht? Mich musste ich nehmen, genau wie meine Eltern. Die mussten mich auch nehmen und ich meine Eltern. Es ist ja nicht so, dass man da vorher gefragt wird da oben, dass man so ein Angebot kriegt, was möchtest du gern oder so, denn wir sind ja noch gar nicht da. Und dann komme ich aus dieser Weite des Nichts, ob man dann nur sagt, alles oder nichts, in eine ganz konkrete, begrenzte Situation hinein, also erstmal in diese begrenzte Situation, dass ich nur ich bin, mit meinen Grenzen und Beschränkungen, und dass ich an einem Platz bin, der begrenzt ist von den anderen, die dort bestehen, die nicht bloß ihrerseits da sind und sich ausbreiten wollen, sondern nochmal, die mir ja vorschreiben wollen, was ich sein soll und wie ich sein soll. Von Anfang an. Das ist eine Sache, die einengt und dann macht sie Angst. Dann heißt das Angst. Dann auch Angustia, die Enge. Mir wird eng. Das ist unweigerlich gegeben, und zwar nicht bloß in dem Sinn, dass ich sagen kann, die Grenzen sind so eng gezogen und innerhalb dessen sitze ich da, sondern Grenze ist immer die Grenze von Zweien. Ich grenze immer an jemand. Und es müssen gar nicht bloß zwei sein. Wenn ich ein Viereck bin, habe ich vielleicht an jeder meiner Seiten jemand anderen als Grenze, nicht? Aber jedenfalls bin ich eingeschränkt immer zu einem Gegenüber. Ohne, dass ich sagen kann, klein aber mein, denn wenn es die Grenze Zweier ist, bestimme ich ja nicht, wo sie verläuft. Ich kann also nicht sagen, immerhin Grenze, aber innerhalb der Grenze kann ich wenigstens machen, was ich will. Nein, ich weiß ja gar nicht, wer die Grenzsteine versetzt. Es muss ja nicht immer so schlimm gehen, wie in der Geschichte vom Edgar Allan Poe, wo die Wände dann so zusammengehen und am Ende fällt der arme Kerl dann in der Mitte in das Loch rein. Nicht? Und weg ist er. Also, Grenze besagt nicht bloß, dass ich mich nicht ausdehnen kann, sondern Grenze sagt, dass ich dauernd aufpassen muss, dass ich nicht eingeschränkt werde. Es gibt keine leeren Räume. Es steht immer Druck gegen Druck, Kraft gegen Kraft, wie in der Natur. Und so überall auch zwischen den Menschen. Es gibt keine Machtvakua oder so etwas. Das ist so ähnlich wie mit dem Wasser. Also wie gesagt, die Kinder sind wie Wasser. Sobald die auftauchen, die fließen überall hin. Da bleibt kein Raum frei. Nicht? Das also, und da kann man das so ablesen. Wir wickeln das so ein bisschen mit so dem Firnis der Zivilisation zu. Nicht? An manchen Stellen, aber bei den Kindern ist das ganz deutlich. Das ist die beste Beschreibung, die ich gelesen habe. Eben, das ist wirklich wie Wasser. Das fließt ja auch überall hin. Und breitet sich einfach aus. Und die testen ja auch die Grenzen aus. Und wenn die Leute meinen, das darf man jetzt nicht feststellen, was da für Grenzen sind, dann sieht man, was dann als Ergebnis dabei herauskommt. Also, Enge, Angst gehört so unvermeidlich zum Menschen dazu, zu seiner Freiheit, dass der Versuch, die Angst abzuschaffen, hinauslaufen muss auf die Abschaffung der Freiheit. Weil die Freiheit mir Angst macht vor der Freiheit der anderen und Angst macht vor meiner eigenen Freiheit. Was mache ich aus mir? Was mache ich aus den anderen? Was machen die anderen aus sich und was machen die anderen aus mir? Ich behaupte, dass das die Fundamentalbestimmung ist. Ich gehöre dazu der Minderheit in der christlichen Tradition. Der Hauptstrang der Tradition sagt ja, dass der Sündenfall was mit dem Stolz zu tun hatte. Dass die Leute sein wollten wie Gott oder so. Das mag ja vielleicht für den Teufel zutreffen, aber nicht für uns Menschen. Und ich habe schon meine Zweifel beim Teufel da. Ob nicht eigentlich eher im endlichen Geschöpf diese Angst drin steckt? Ich habe mich nicht gemacht, ich kann mein Leben keinen Augenblick garantieren, vielleicht wird es mir wieder genommen, wo bleibe ich da eigentlich? Oder so, dass an sich der Mensch dieses Wesen der Angst und der Sorge ist und die richtige Reaktion darauf wäre, dass sich anvertrauen. Das ist ja unser zweites Stichwort. Das ist ja, ich kann mir selber mein Leben nicht garantieren, keinen einzigen Augenblick. Ich werde nicht gelebt, sondern ich lebe. Aber ich kann mir mein Leben keinen einzigen Augenblick garantieren. Nachdem es mir aber geschenkt worden ist, gehört zu der wirklichen Annahme einer Gabe, dass ich glaube, dass es wirklich ein Geschenk ist. Wenn es aber ein Geschenk ist, dann ist nicht das Erste, was ich da gekriegt habe. Beim Geschenk. Das heißt, dass das Geschenk ein Zeichen des Wohlwollens ist. Das ist ja die kürzeste Definition von Liebe. Ich will, dass du bist. Insofern ist es kein erbaulicher Satz, sondern saubere Philosophie zu sagen, geschaffen sein heißt geliebt sein, gerufen sein, gewollt sein. Und wenn ich das, dann habe ich noch die Möglichkeit zu sagen, aha, ich bin gewollt, weil der andere mich braucht. Dann bin ich eigentlich nicht selber gemeint, sondern dann meine Leistungsfähigkeit, meine Brauchbarkeit, und das wollen wir auch alle. Wir wollen auch brauchbar sein, wir wollen nützlich sein. Wir sind froh, wenn die Leute uns brauchen und uns vermissen, wenn wir nicht da sind. Aber damit sind nicht wirklich wir gemeint, sondern unsere Eigenschaften, unsere Möglichkeiten. Und wenn diese Eigenschaften und Möglichkeiten wegfallen, das haben wir in unserer Gesellschaft, dann sagt man an sich, sind jetzt die Leute überflüssig. Was bringt uns ein Koma-Patient, was bringt uns jemand, der da jahrelang gepflegt oder besorgt werden muss? Das ist doch eigentlich nur eine Last, sagen dann die Gesellschaft. Nein, hier geht es darum, bin ich, und da sagt schon die Metaphysik, nein, Gott braucht eigentlich nichts. Er hat das nicht nötig. Das muss man dann erstmal schlucken, dass man tatsächlich nicht nötig ist. Und dass man niemandem gefehlt hat, als man nicht da war. Deswegen mag ich ja dieses Kindergartenlied da nicht. Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Nicht? Nein, das ist völliger Unfug. Denn wenn wir nicht da sind, vermisst uns niemand. Hoffentlich vermisst uns, nachdem wir da sind, jemand. Aber vorher nie und nimmer. Die Welt war völlig glücklich ohne uns, auch wenn uns das schwerfällt zu glauben. War aber so. Wenn ich diesen Brocken geschluckt habe, dann schlägt es um. Dann bin ich also nicht da zu irgendeinem Zweck, sondern ist der einzige Grund, warum ich da bin, ich selbst. Das ist nämlich die Kehrseite, wenn man durch diesen Flaschenhals hindurch ist. Entweder berufe ich mich auf irgendwelche Leistungsmerkmale und Möglichkeiten, wo ich mir was drauf einbilden könnte, wo ich aber auch bangen muss, wenn die verloren gehen. Wenn das meine einzige Daseinsberechtigung ist, dass ich zu dem oder dem und dem tauge. Oder ich habe kapiert, ich bin nicht da, weil ich zu was tauge, sondern ich werde als ich selbst gewollt und bejaht. Das ist dann tatsächlich unverlierbar. Also nur durch diesen Weg dieser, ja, sagen wir es doch ungeniert, dieser demütigen Anerkenntnis unserer Nichtnotwendigkeit, kann ich durchstoßen zu diesem Gedanken, dem mir gesagt wird, ich bin meinetwegen da. Wir sind nicht gefragt worden, aber Schöpfungsglaube heißt, keiner von uns und keine von uns ist passiert, jeder und jede gerufen, jeder und jede gewollt. Und zwar nicht zu dem oder jenem, sondern um seiner, ihrer selbst willen. Das ist der Kern des Schöpfungsglaubens. Deswegen fand ich das so traurig, dass das in der Neuzeit so verschwunden ist, der erste Glaubensartikel, dass wir den inzwischen wieder in den Blick nehmen. Das hebt die Angst nicht auf, die bleibt drin stecken, aber es wird sichtbar, wo sie eigentlich ihren Grund hat. Eigentlich hat sie den Grund, meine ich, in unserer eigenen Unzuverlässigkeit und Lieblosigkeit, weil wir eher darauf setzen, was wir von der Welt oder von anderen Menschen haben, denken wir, Gott macht das auch so. Und genau das wäre zu hören, dass es nicht so ist, dass er uns nicht nach unserem Maß liebt und bejaht, sondern nach seinem. Und deswegen auch unaufgebbar. Auch das ist noch kein Grund, die Angst einfach wegzugeben, denn er liebt natürlich auch den Teufel und er liebt jeden Verlorenen. Denn nochmal, lieben heißt sagen, es soll dich geben. Und Gott sagt nicht, wenn du Nein sagst, lösche ich dich einfach aus. Willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein? Nein. Er sagt, wenn du Nein sagen willst, gebe ich dir sogar die Kraft, Nein zu sagen. Du hast zwar die Freiheit zum Lieben, und Freiheit ist nicht da zum Guten und zum Bösen, sondern zum Guten. aber du hast in der Freiheit die Möglichkeit, das Gute zu lassen. Und das müsste in der inneren Konsequenz heißen, dass du verschwendest. Aber ich nehme mein Ja nicht zurück. Denn, so schreibt ja dann der Apostel, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Weil seine Liebe unbedingt ist, nicht bedingt. Er sagt nicht, ich liebe dich, wenn du das und das tust, du das und das machst. Und lieben tut er uns in jedem Fall. Nochmal, lieben heißt sagen, du sollst sein. Deswegen ist das alleine nochmal noch nicht der Grund, die Angst auszulöschen. Die Frage ist nur, vor wem wir dann Angst haben müssen. Ich behaupte in erster Linie vor uns selbst. Vor niemandem so wie vor uns selbst. Paulus drückt das so aus im 8. Kapitel des Römerbriefs. Er sagt, was soll uns denn in Ängste versetzen, nachdem Gott uns seinen Sohn gegeben hat, weder Mächte noch Gewalten, weder Schwert noch Sonne. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und jetzt fahre ich fort und sage nach einer Pause, außer mir selbst. Sonst niemand. Das ist diese andere Seite mit der Gottunmittelbarkeit. Niemand kann es da trennen, nur wir selbst. Und das scheint mir der eigentliche Kern dieser Angst in der Freiheit zu sein. Oberflächlich, natürlich haben wir Angst vor den anderen und vor Unglück und Krankheit und allem Möglichen. Aber der eigentliche Kern, meine ich, sei diese Angst der Freiheit vor sich selbst. Denn Freiheit heißt nicht irgendwas machen, sondern sich selbst bestimmen. Heute gebe ich ein Versprechen. An mir hängt's, ob ich es morgen halte oder nicht. Und da kann ich heute auch nicht über mich für morgen bestimmen. Genau das nicht. Wir sind natürlich auch von äußeren Dingen abhängig. Nehmen Sie die berühmte Bürgschaft vom Schiller, nicht? Wo der Freund ja sagt, ich komme nach 3 Tagen wieder. Und dann kommen die Räuber und halten ihn auf. Dann gibt es die Brücke, die da einbricht und allem. Also er hat es nicht alleine in der Hand. Soweit es aber an ihm liegt, ist er zuverlässig. Meinen Studenten immer gesagt, nichts ist so berechenbar wie richtige Freiheit. Weil so diese Leute da von diese Neuronenforscher oder so, nicht, die behaupten, wir wären nicht frei, die verstehen ja unter Freiheit Zufälligkeit und Unberechenbarkeit und sind dann ganz verwundert, dass da Bereitschaftspotenziale aufgebaut werden. Nein, Freiheit ist selbstverständlich berechenbar. Nichts ist so zuverlässig wie Freiheit. Wirkliche Freiheit, die eben nicht Unfreiheit ist, weil sie durch die eigene Angst, durch die eigenen Begierden, durch die eigene Unzuverlässigkeit eingeschränkt wird. Sondern eine wirkliche Freiheit als Selbstherrschaft. Nietzsche gesagt, der Mensch ist das Wesen, wo die Natur den Versuch macht, ein Wesen zu schaffen, das ein Versprechen geben kann. Und bei einem Versprechen muss ich nicht nur extra dazu sagen, ich will es halten, sondern das steckt im Versprechen drin. Nur, halte ich es denn? Also drum gehört die Angst ja fundamental hin und da sitzt sie und da sehen Sie, dass das Vertrauen auf der anderen Seite nicht das Vertrauen auf einen selbst sein kann. Natürlich sind wir angewiesen im Vertrauen auf andere Menschen und auf alles Mögliche, aber das reicht ja nicht zu. Sondern es kommt darauf an, wie steht das mit dem Vertrauen, auf den, der mir diese Freiheit gibt und der sich mit mir verbündet gegen meine eigene innere Unfreiheit. Er vergewaltigt mich nicht. Er zwingt mich zu nichts. Aber er hält sein Versprechen und bietet mir mal die Möglichkeit an, in meiner Freiheit zu stehen. So, jetzt denke ich, jetzt habe ich schon, die 20 Minuten sind rum erstmal. Machen wir da einfach mal so einen Einschnitt, dann können wir das miteinander diskutieren. Das ist ja das Schöne mit der Chance hier.